Radio und Band live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check24. Ich habe schon mal 3 € in die Hand genommen. Emotionen gehören ja zum Fußball dazu. Dafür zahle ich auch. Ja. Das gilt nicht nur für die Spieler, für den Trainer auch. Thomas Doll haben wir eben schon gehört, der hat das übrigens mehrmals auch gestern bei anderen Kollegen wiederholt. Aber auch die Schiedsrichter mischen inzwischen mit. Also hier ist die Antwort von Manuel Gräfe zu den Vorwürfen von Thomas Doll.
Wenn man zu mir ankommt und sagt, so, deinetwegen haben wir verloren, dann finde ich das nicht sachlich. Ich wollte nur wissen, wieso er das so sieht. Er meint, das war ein klares Foul. Für mich war das kein Foul. Ich habe es versucht, ihm zu erklären. Ich habe ihm erklärt, dass wir auf beiden Seiten so gepfiffen haben. Er konnte das nicht akzeptieren. Er sagte nur, du laberst nur, du laberst nur. Das ist eben diese unsachliche Form, die ich nicht akzeptabel finde. Und deshalb nahm das so eine Eigendynamik. Und wenn man dann hier vor versammelter Medienmannschaft nochmal vorbeigeht und sagt, er labert und labert 5 Minuten, irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht. Ich finde, es sollte ein faires und respektvolles Miteinander sein. Aber das gilt nicht nur für Schiedsrichter, sondern auch für Trainer und Spieler.
So, Bela, es muss wohl in der Mixzone noch weitergegangen sein.
Ja, ja, wieso hat der so ein blaues Auge? Ist da noch mehr passiert?
Hat er ein blaues Auge?
Ja, irgendwie sah das so aus. Ja, unser Mann. Gut, ich meine, ich kenne beide sehr gut. Doll und Gräfe sind beide sehr kommunikative Typen. Und ich bin bei Stefan. Das ist spätestens heute erledigt. Also das ist jetzt, das muss doch mal raus. Und gut, ich würde es nicht so hochhängen.
Gut, dann beenden wir das damit. Und Ruth macht bitte weiter.
Ja. Dass Schiedsrichter das dann bewusst machen werden. Ich glaube nur, dass beim nächsten Spiel von Hannover der Schiedsrichter, der das Spiel pfeift, hat diese Szene auch gesehen. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Wenn du das einmal kann es dir emotional rausspringen, aber wenn du das 5-mal wiederholst an so einem Abend, dann ist es daneben, sorry. Unter dem Mantel der Emotion kannst du nicht alles machen. Sonst kriegen wir einen Umgang hier wie im Wilden Westen.
Gut, ich versuche da mal relativ emotionslos jetzt noch mal zu Ruth rüberzugehen.
Wobei ich gerade hier gelesen habe von einem Fan, Emotionen sind was Schönes. Also die Fans schätzen das natürlich auch, ne, wenn es so abgeht im Fußball. Wir wollen unser erstes Live-Voting schon mal auflösen. Und zwar ist das nach wie vor so geblieben. Die Mehrheit sagt, dass das Schalke immer noch nicht verstanden hat, dass es um bzw. gegen den Abstieg geht. Also 77% jetzt sogar, während ich noch spreche. Interessant finde ich auch, dass der Ausspruch von Felix Magath, Sportdirektor, kann jeder auch fleißig zitiert wurde. Also ihr habt da richtig mitdiskutiert. Macht so weiter. Wir werden nämlich jetzt unser nächstes Live-Voting online stellen auf sport1.de. Also, da seht ihr es schon. Sieg des Willens in Berlin. Ich habe es eingangs angekündigt. Hat der BVB jetzt die Vorteile im Titelkampf? Gerne mitdiskutieren und dann werden wir das wieder wie gewohnt hier in der Sendung einbinden. Dankeschön.
So, wir machen weiter mit dem Abendspiel. Alle wollen Meister werden, die Dortmunder natürlich auch, aber laut und deutlich gesagt haben sie es vor kurzem erstmals. Und gestern haben sie entsprechende Taten folgen lassen.
Sie haben es tatsächlich schon wieder getan, der bereits 5. Saisonsieg nach Rückstand. Und natürlich war der entscheidende Treffer Chefsache, Kapitän Reus in der Nachspielzeit zum 3:2. Und das, nachdem die Schwarz-Gelben der Hertha nicht nur einmal, sondern gleich zweimal die Führung geschenkt haben. 0:1 nach dem dicken Patzer von Tormann Bürki und nach Weigels Handspiel der Strafstoß zum 1:2. Dass den Berlinern ein durchaus vertretbarer Elfer verwehrt wurde und sie das Spiel letztlich zu 9 beendeten, mag glücklich gewesen sein aus Dortmunder Sicht. Verdient war ihr Sieg allemal aufgrund einer unerschütterlichen Moral, denn der BVB wollte diese 3 Punkte mit aller Macht. Und seine Comeback-Qualitäten könnten den Unterschied ausmachen im Titelrennen. Denn jetzt, da die 2 Konkurrenten Kopf an Kopf auf die Zielgerade einbiegen, gilt die Formel: Triumph im Titelkampf. Eine Frage des Willens.
Ja, Stefan, Sie scheinen jetzt wieder den Dreh bekommen zu haben, ne, die Dortmunder.
Ja, hoffentlich, dass das spannend bleibt bis zum Schluss. Es war natürlich ein enorm wichtiger Sieg, ein Sieg für die Moral, zweimal zurückzukommen, das Spiel noch zu drehen. Das spricht für sich, vor allen Dingen gegen Hertha, gegen die es nie einfach ist, vor allen Dingen nicht in Berlin. Das wird ein offener Kampf, wie gesagt, bis zum Schluss. Vorteil natürlich, sie haben vorgelegt und die Bayern müssen nachziehen. Da sehe ich den einzigen Vorteil, ansonsten sehe ich überhaupt keinen Vorteil.
Also du meinst heute, jetzt an diesem Wochenende?
Jetzt für dieses Wochenende, das ist der einzige Vorteil, sonst sehe ich keine großen
Vorteile. Es kann kein Vorteil sein für eine Mannschaft, die 9 Punkte Vorsprung verspielt hat. Also das ist kein Vorteil. Das ist Druck.
Ja gut, sie haben auch ihre Delle gehabt. Die hatten die Bayern im Herbst. Jetzt sind sie aber raus, oder?
Ja, aber die haben 9 Punkte Vorsprung gehabt in der Liga. Und die haben diesen Vorsprung eingebüßt erstmal. Das ist erstmal kein Vorteil.
Aber,
aber von Vorteil ist natürlich schon, dass man diesen Abwärtstrend, wenn man vom großen Abwärtstrend sprechen mag, erst mal gestoppt haben. Also mit dem Sieg gegen Stuttgart und jetzt vor der Länderspielpause dieses Spiel, wie du zu Recht gesagt hast, meine Hertha hat die besten Spiele gemacht, immer gegen die Mannschaften, die oben stehen. Und, es war,
du warst ja da gestern.
Ich war gestern da. Es war wirklich,
wie hat es dir gefallen?
Es war ein großartiges Spiel.
Also von beiden Seiten, muss man sagen.
Von beiden Seiten, eines der besten Spiele. Ich habe ja manchmal das zweifelhafte Vergnügen, immer öfter bei Hertha vorbeizuschauen. Aber es war eines der besten Spiele im Berliner Olympiastadion seit langer Zeit, ausgenommen den ganzen Pokalendspielen. Das hatte unheimlich viel Dynamik, Tempo, Leidenschaft. Zwei Platzverweise, 5 Tore, strittige Szenen. Ich glaube, Dortmund hatte 25 Torschüsse in dem Spiel. Und es hatte zeitweilig, zumindest in der zweiten Halbzeit, auch von Dortmund wieder so einen Hauch von dieser Leichtigkeit, von diesem Mitreißenden wie im Herbst, dass die Torchancen eine nach der anderen immer wieder gekommen sind und gegen eine Mannschaft wie Hertha BSC, die defensiv ja eigentlich zu den Stärkeren in der Liga gehört. Also das finde ich auch. Mein Eindruck ist genau von Stefan, dass ich hoffe, dass das bis zum Ende der Saison jetzt spannend ist. Ich kann auch nicht sehen, ob da jetzt irgendeiner einen Vorteil hat. Man wird sicher mal sehen müssen, wie die Bayern tatsächlich...
Heute Abend 20.15 Uhr.
Man wird sehen, die Frage noch mal, wie die Bayern diesen...
Dieses, dann kannst du sie auch erstmal beantworten.
Ne? Ob bei denen jetzt ein Stück Luft und Leidenschaft und das, was sie so die ganze Zeit zusammengehalten hat, ob sie das jetzt aufrechterhalten können bis zum Saisonende, das wird eine spannende Frage sein.
Ja, man muss ja, denke ich, ein bisschen bedenken, wo kommt Dortmund her? Wie ist das losgegangen? Sie haben eine junge Mannschaft zusammengestellt und sind dann mit ihrem Tempo-Fußball, Umschaltfußball ja sehr erfolgreich gewesen. Nur in der Saison verändern sich ja dann Dinge. Die Gegner stellen sich darauf ein und sagen, okay, sie sind überall fallartig immer sehr, sehr gefährlich. Das heißt, auf einmal müssen sie das Spiel mehr machen. Das ist ein anderes Spiel dann gegen Gegner, die dann sagen, okay, wir geben nicht den Platz im Umschaltspiel. Und das dann auch erstmal eine Veränderung. So, jetzt haben sie es aber, finde ich, beeindruckend. Gestern für mich das Beeindruckendste ist, sie haben ohne Witzel gespielt, der sehr wichtig ist. Sie haben Götze nicht dabei gehabt und Alcacer nicht dabei gehabt. Mhm. Und haben, wie du sagst, ich habe das ganze Spiel leider nicht sehen können, aber jeder sagt, dass es ein gutes Spiel war. Und sie haben es am Ende für sich entschieden. Und das ist dann auch eine Frage des Willens und der Mentalität.
Das ist eine junge Mannschaft und junge Spieler machen erfahrungsgemäß Fehler. Und die haben viele Fehler, wurden nicht bestraft zu Beginn der Saison. Irgendwann mal kriegst du halt Gegentore auch nach Fehlern. Das ist eine ganz normale Delle bei so einer jungen Mannschaft. Aber nochmal, ich bin gespannt, wie die Bayern mit dem umgehen, was da jetzt passiert ist. Das ist ja nicht nur ein Ausscheiden gegen einen ganz starken Gegner, sondern die Diskussionen gehen ja schon in Richtung Sinnkrise.
Machen wir gleich nochmal.
Ja. So. Aber deswegen ist wichtig, ich möchte noch eine Sache.
Was in Dortmund, ich denke, wir werden später auch noch drüber sprechen, welche Art Fußball. Das, was gestern da gespielt wurde, war ein Spiel von zwei Mannschaften, die ein Spiel gewinnen wollten. Ja. Und nicht, wie kann ich den anderen daran hindern, sein Fußball nur zu spielen. Insofern, das hatte was, das ist etwas, was einem Spaß macht.
Aber nochmal zu der jungen Mannschaft, wo diese Delle so normal ist, was man erwarten kann, dass die eine Saison nicht so durchspielen können. Wir müssen nur mal nach England schauen, eine Mannschaft wie Liverpool, die hatten auch 7 oder 9 Punkte Vorsprung auf Man City. Und da wird man nicht sagen, dass es eine junge, unerfahrene Mannschaft ist. Und die haben auch eine Phase in der Saison, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und jede Mannschaft, denke ich, das wissen Sie.
Die haben auch die älteren Bayern
diese Saison drin gehabt, diese Phase. Das kommt immer vor. Die Frage ist, wann kommst du raus und wie kommst du raus?
Wie siehst du denn den BVB? Felix,
ja, grundsätzlich. Ich beurteile es natürlich wieder ein bisschen anders, weil.
Ja, habe ich mir gedacht, komisch.
Als Trainer sage ich halt, das Spiel war ja, ich habe es nie gesehen, aber bin überzeugt, dass das so gut war, wie er gesagt hat. Weil beide Mannschaften halt nach vorne gespielt haben und nie auf Ball halten. Und deswegen muss man aber halt feststellen, dass der Sieg von Borussia Dortmund halt gegen 9 Spieler erzielt wurde, nicht gegen 11. Und von daher.
Sagen wir 10.
Also das 3-2 fiel bei einem runter nur.
Ja, bei einem
nur. Ja. Und Ibisevic war nach dem 3-2.
Ja.
So war's.
Ja,
ja. Aber das war die 85. war die gelb-rote Karte, dann kam 88. Lattenschuss von Delaney und in der 92. das 3-2 durch Reus. Ja,
wir arbeiten das kurz auf, okay? Ja. Fangen aber vorne an, bitte. Entschuldigung,
vierte Minute. Fang an.
Ja, das ist einem manchmal einfacher, ne? Wenn man vorne anfängt. Hinten. Stefan?
Das stimmt.
Brauchen wir nicht viel zu sagen, oder?
Nein, Torwartfehler. Ich glaube, der erste in dieser Saison gedacht, von Bürki. Hat man, wie gesagt, ganz, ganz selten sieht man das bei ihm. Was mich gewundert hat von der Hertha, dass sie wirklich versucht haben, Fußball mitzuspielen.
Gut, ne?
Ja, das ist alles gut.
Endlich schießt auch mal einer aufs Tor, ja, ne? Finde ich immer gut.
Normal hält er ihn fest, also das ist ein Fehler, da brauchen wir auch nicht drüber reden, das passiert mal.
Das war, glaube ich, das Problem. Er hat versucht, den Ball festzuhalten und kriegt ihn nicht, und dann springt er weg. Wenn er
springt kurz ein bisschen hoch, ne? Ja. Gut, Ausgleich, 14. Minute. Wie heißt es immer so schön, Felix, ne? Tore entstehen durch Fehler, ne?
So sieht es aus, ja.
Hier, der, ne?
Und das andere ist, wenn du nicht aufs Tor schießt, kann der Ball nicht ins Tor gehen.
Oh, drei.
Das ist aber jetzt wieder von mir ein, von dir ein. So. Von dem Fehler, was haben wir gesehen, Christian? Und dann kann Delaney aber auch...
Aber dann läuft er natürlich von der Mittellinie.
Aber es läuft heute keiner hinterher, ne? Oder?
Ja gut, Fehlpass in der Mittellinie ist halt immer schwierig.
Der wäre vorbeigegangen.
Ja. Das spricht für den Kader von Dortmund jetzt anders als in den Jahren davor. Das in Witzel fällt aus. Das ist eine der zentralen Figuren, gerade bei einer jungen Mannschaft. Das ist der für die Stabilität steht. Der Delaney macht, er hilft ihm so dabei und ist ein ganz demütiger, zurückgenommener Spieler. Gestern ist er Mann des Spiels, Witzel ist nicht da, übernimmt er den Part.
Die Verantwortung.
Also das ist schon mit sehr viel Verstand zusammengestellter Kader, 30 Kilometer weiter, ich glaube, was ist das, westlich.
Östlich.
Ja. In Schalke, auf Schalke.
Sag einfach, wen du meinst. Ist einfach
geografisch. Könnten Sie sich daran, wie in vielem anderen, ein Beispiel nehmen? Das ist ein beispielhaft gut zusammengesetzter Kader, der, wie ich eben glaube, bis zu dieser Delle überperformt hat. Wir haben vieles so richtig gemacht und mit so viel Glück auch vieles. Spiele gewonnen auch, wo du sagst, ach, aber... Das ist eine Mannschaft, die hat ihre beste Zeit noch vor sich. Also Dortmund ist eine Größe jetzt wieder. Also,
sie betreiben natürlich wahnsinnig Aufwand. Nochmal 25-7 Torschüsse gestern auch wieder. Sie brauchen unwahrscheinlich viel, hat man immer den Eindruck, also auch, um ein Tor zu erzielen. Oder? Ist der Aufwand, war der zu groß,
ja, aber
als die Delle da war?
Also ein Trainer wird sich ja jetzt wieder freuen, dass man zum Abschluss kommt und dass man diese Quote hat. Das spricht ja auch für sich. Da siehst du ja schon klare Vorteile für die Dortmunder. In der Hinserie, sage ich mal, ging fast jeder Schuss rein. Jetzt müssen sie ein bisschen mehr dafür arbeiten, aber sie sind bereit dazu, tun es und belohnen sich wie in dem Spiel gegen Hertha. Ich sage, so ein Sieg spricht für die Moral. Okay. Ja, also vor 2-3 Wochen wäre das Ding noch 2-2 ausgegangen. Jetzt drehen sie das Spiel aber noch. Und deswegen sage ich, dass die Dortmunder wieder 100% in der Spur sind.
Sie haben halt auch auf Sieg weitergespielt. Felix hat schon gesagt, natürlich. Er hat dann Unterzahl natürlich. Und wir schauen mal auf diese Szene. Jede Woche, ne? Augsburg hatten dann ein klares Handspiel. So, jetzt hier. Christian, es gibt Elfmeter. Julian Weigel.
Lächerlich.
Aber ich lächerlich, sagt Wähler, ja.
Okay. Witz.
Also ich finde auch nicht, wenn der die Hand da nicht ist, dann kriegt er den an die Brust. Witz. Also ist ja nicht so, dass er die Hand raus tut, damit er den Ball verhindert. Er kriegt den Ball ins Gesicht, an die Brust. Das ist doch kein Handspiel. Also das ist Handspiel, weil er
sein Gesicht schützt.
Er will ja sein Gesicht schützen.
Also einen Meter Entfernung zieht er ab und das ist kein Handspiel. Nee.
Aber er hat nicht reklamiert, er wusste auch sofort, das wird heute gepfiffen scheinbar nach der Regelauslegung, oder?
Es gibt keine Schutzhaltung.
Ja, aber was soll er machen? Aber du willst ja nicht aus falsch. 2 Meter den Ball ins Gesicht geschossen bekommen.
Das ist keine
Schutzhaltung. Das ist eine ganz normale Haltung, dass du so machst, wenn du siehst, der Ball kommt, dass du dich schützt.
Also wenn aber die diese Regeln vorgeben, sagen,
es ja, gibt keine Schutzhaltung. Wer gibt denn diese
Regeln?
Die muss man mal hinterfragen.
Die den Fußball an der Stelle weiter.
Aber die sind doch noch nie hochgesprungen, weil der Arm immer mitgeht.
Ums Handspringen mittlerweile.
Aber der
Vorschlag, was jetzt als nächstes kommt, was ich nachgelesen habe, wenn du dir das auch noch wieder einverleibst, wirst du noch verrückter. Also das ist
was denn? Aber über zwei Hand, Dinge möchte man doch überhaupt
über der Schulter,
nicht.
Egal was. Also wenn eine Hand über der Schulter ist, wird sofort ist Hand.
So, das was,
ist eine der nächsten.
Ja, also festbinden am besten die Hände. Aber Felix, du hast gerade einen Vorschlag gemacht, der ist gerade untergegangen. Was hast du gesagt? Diejenigen, die die Regeln erfinden, sollen sich mal selbst einstellen?
Ja, die sollten sich mal hinstellen und dann schießt man mal aufs Gesicht. Mal sehen, wie die reagieren.
Was mich jetzt wieder nur gewundert hat.
Ja, bei diesem Regelkommissariat ist ja keiner unter 90, das kannst du nicht machen.
Nein, aber wir hatten doch das vorhin.
Das meinst du, stehen nicht mehr auf dann, oder?
Es wurde auch vorhin schon mal angesprochen, dass natürlich ein Spiel, wenn es ständig unterbrochen wird, halt nicht so schön ist, nicht so flüssig ist, nicht so interessant ist. Ja, ich weiß nicht, was das soll, dass man jeden Mist pfeift. Aber jeden Mist. Also,
es wurde übrigens nicht überprüft, ne? Zumindest ist er nicht hingegangen, nicht rausgegangen und hat nochmal nachgeguckt. Ich weiß wieder nicht, wie das ist mit der Hand. Muss man da...
Aber das sind doch genau, aber das sind
keine Schutzhand, also war es Hand.
Aber das sind doch genau die zwei Hand. Dinge, die die ganze Saison über wirklich nerven.
Ja, klar.
Handregel und der Kölner Keller. Und wenn das zusammenkommt, das möchte doch überhaupt keiner mehr, damit will man sich überhaupt nicht mehr auseinandersetzen.
Ich habe da neulich ein schönes... Anschauen. Hast du das auch gesehen in Spanien, das Bild, wo sie den Keller gefilmt haben?
Ja, und wo
Keller
niemand saß? Drin war.
Das soll angeblich der falsche Keller gewesen sein. So, jetzt hören wir noch mal den Trainer Lucien Favre, was der zu dieser Situation... zu sagen.
Das ist total lächerlich, diese Regel. Total lächerlich. Das ist lächerlich. Das ist keine Regel. Wer hat das erfunden? Für mich als Fußballer und als Trainer, diese Regel ist top lächerlich. Es ist unglaublich. Du musst rausgehen vom 16 Meter so. Und wer bringt das Gleichgewicht? Die Ärmel. Du musst einen Tackle ohne Ende am Boden, ohne Arme und so. Sie schießen, du nimmst den Ball hier, es ist, du willst das nicht und so Penalty. Ich denke, das ist für Business, wir wollen noch mehr Tore sehen, aber das ist kein Tor. Ich habe lieber ein 0-0 als ein Tor mit solchen Aktionen.
Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, er ist von links nach ganz rechts gewandert und dann aus dem Bild. Also, grandios.
Ich finde den grandios. Ja. Ich finde die Aussage auch grandios. Die Regel muss ja irgendwie nachvollziehbar sein für Menschen. Muss ja Anatomie auch irgendwie angepasst sein. Das ist einfach nur, also ich habe vorhin auch schon gesagt, lächerlich. Hat Tobi fünfmal gesagt.
Top lächerlich. Top lächerlich. Die Steigerung von lächerlich ist top lächerlich.
Ja, ja.
Lächerlich. Ach, du bist sprachlos jetzt.
Ja. Also das ist ein Witz, das ist einfach ein Witz. Das ist diese Regelauslegung. Wir können jede Woche das Handspiel neu reden. Also reden wir wieder drüber. Das ist so nicht machbar.
Okay, also dann gucken wir auf den Ausgleich. Erst hat Kalou verwandelt zum 2-1 und dann kam eine Standardsituation, Christian. Was auch sonst, ne? Muss man sagen.
Wichtig.
Immer wichtiger, ne? Oder war schon immer wichtig, sagen wir es mal so. Guck mal hier, so. Zagadou. Erinnert mich so ein bisschen an die Szene von Mittwoch in der Champions League. Ne? Wenn einer höher springt als zwei Verteidiger. Ne?
Gut gemacht, muss man sagen.
Das ist alles, was du sagst?
Ich finde, ein großer Trainer, ich glaube Peter Neururer war es, hat mir gesagt, bei Standardsituationen ist der einzige Moment, wo der Gegner bei der Vorbereitung, bei dem allen nicht eingreifen kann. Du kannst es also vorbereiten, du kannst dir was einfallen lassen, du kannst die großen Spieler versuchen einzusetzen, das haben sie gemacht. Und Zagadou, das ist ja nicht das erste Mal, dass er so gefährlich da vorne hochkommt und das in Spielen, wo du vielleicht dir, und die Dortmunder haben ja genügend Chancen, sich erarbeitet, aber wo du es schaffst, den Ball nicht reinzubekommen, ist das einfach ein wichtiger Faktor in dem Spiel.
Ja. Und warum stelle ich keinen mehr an den Pfosten, Felix? Als verteidigende Mannschaft? Oder als Torwart? Ja, wie hast du das gemacht?
Das macht jeder gerade. Ich habe mir den Torhüter entscheiden lassen, wie er das haben will. Weil der muss sich ja wohlfühlen. Das ist ja, man kann natürlich als Trainer immer Vorgaben machen, aber letztendlich ist es ja besser, wenn die Spieler selbst entscheiden.
Und wie lässt du sonst verteidigen? Raum, Mischung aus Raum und Manndeckung?
Also üblich ist ja die Raumdeckung, aber es ist halt am Strafraum. Also, je näher es zum eigenen Tor zugeht, ja, desto enger muss ich beim Gegenspieler sein. Da gibt es eben keine Raumdeckung im Strafraum.
So, warum machen das die anderen Trainer trotzdem?
Ich weiß nicht, wer macht das so?
Ich glaube, die Bayern haben es auch gemacht, ne? Und mich
auch? Ja, das Problem ist halt immer, ne, dass mal ein Spieler halt nicht aufmerksam genug vielleicht ist in dem Moment. Ja, abgelenkt oder gerade sich mit was anderem beschäftigt hat und dann ist der Moment halt... Das Spiel ist halt so dynamisch, dass immer sich die Situation ständig verändert. Insofern passiert sowas halt. Also ich glaube, das war jetzt schwer zu verteidigen, weil der Spieler halt unheimlich gutes Timing hatte. Und
ist auch groß natürlich.
Groß, der ist 1,96 glaube ich, der steht in der Luft. Ja.
Können wir nicht einfach dahin gehen, dass man sagt, das war eine gut geschlagene Ecke, der steht schön in der Luft.
Du darfst doch alles sagen hier.
Ja,
also gut,
oh, Stefan. Eine Viertelstunde über eine Ecke reden.
Gut, ja. Gute Ecke, schönes Tor.
Ja, super.
Weiter. So, nächste Szene.
Ja, geht doch.
Geht doch.
Ja. In der Gnadenlos heute. Pass mal auf, das ziehen wir jetzt durch hier. So, Stefan.
Ja, kommt da sind wir bei der nächsten Szene.
Ja, jetzt.
Ja, und jetzt.
Kein Elfmeter.
Ich hoffe, dass wir alle einer Meinung sind, dass das ein Elfmeter war.
Gegen Diallo?
Ja, er spielt überhaupt nicht den Ball, geht voll in den Mann rein, schiebt ihn weg. Er nimmt das natürlich auch ein bisschen an, aber für mich ein Elfmeter. Da.
Zu 100%.
Bin ich danke.
Dabei.
Danke.
Dann hat sich's ja, für mich hat es sich dann ausgeglichen. Vorher war es keiner. Da haben sie einen gegeben. Jetzt ist einer, da haben sie nicht gegeben. Aber das ist ein Elfmeter, sicher.
Felix?
In vollem Tempo.
Weil du bist ja für Zweikämpfe, hast gesagt.
Ich bin für Zweikämpfe, ich bin so ein Sony. Dafür, wie jetzt in dem Fall, dass der Schiedsrichter die Spiele entscheidet. Na, wie gesagt, ich kann damit nichts anfangen mit den Hinausstellungen. Na, wenn jetzt der den Ball dahin wirft, nochmal, der wollte ihm nicht ins Gesicht treffen. Natürlich ist es nie richtig. Aber ihn gleich des Feldes zu verweisen, also, das halte ich halt für viel zu übertrieben. Das soll das Spiel laufen, also das Spiel soll das Spiel, soll die Spieler, die, soll die Zuschauer erfreuen. Und nee, jetzt Einzelaktionen. Aber Fehler gehören zum Spiel mit dazu. Und auch Foul gehört zum Spiel mit dazu. Wie soll ich denn engagiert spielen?
Ich glaube, du musst heute richtig zahlen.
Also, das gibt's doch gerade. Warum nicht?
Ja, Fehler gehören mit dem. Ist schon.
Nochmal, das stört mich halt, dass zu viel von Schiedsrichtern entschieden wird beim Spiel.
Früher haben wir immer gesagt, ne? Auch wenn man nicht mal von früher reden soll, der beste Schiri war immer der, über den man nicht gesprochen hat oder den man nicht gesehen hat. Richtig?
Der nie aufgefallen ist.
So, Felix hat schon die Szene angesprochen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Er hat auch am Anfang der Sendung erzählt, er hat gerne auch Handball spielen lassen, um die Treffsicherheit zu verbessern. Ibisevic zum 5. Mal übrigens rote Karte bekommen. Ob es richtig war oder nicht, besprechen wir. Und die Bayern das aus. Das Bittere in der Champions League gegen Liverpool. Hat sich irgendwie vorgenommen. Was sind die Auswirkungen? Alles gleich bei uns. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Dortmund gewinnt in letzter Minute. Sie hatten viele Torchancen, ich habe es eben schon mal erwähnt, 25-7 Torschüsse. Vielleicht können wir noch mal die eine oder andere zeigen. Auch nein, höre ich gerade, wir machen weiter. Also dann schauen wir auf das Siegtor ganz in Ruhe mit der Analyse.
Und da will ich erstmal auf den Vorbereiter eingehen. Jadon Sancho, der ist nämlich mit seinen 18 Jahren voll am Durchstarten. Kam ja aus der Jugend von Manchester City vor knapp 2 Jahren. Seitdem mischt er die Bundesliga auf, hat in der englischen Nationalmannschaft debütiert, die 1-Millionen-Marke bei Instagram geknackt und gestern einen neuen Rekord aufgestellt. Er ist nämlich der beste Dortmunder Vorbereiter. Hier sehen wir also sein Assist zum 3:2 auf Marco Reus. Seit Beginn der Datenerfassung 1992 hat nach 26 Spieltagen noch nie ein Dortmunder mehr Assists auf dem Konto gehabt. Er hat jetzt also 16 und 17 geliefert. Das ist wirklich eine ganz starke Zahl. Mario Götze war zuvor der Mann, der die meisten Assists auf dem Konto hatte. Jetzt ist es aber Jadon Sancho und wir haben jetzt schon ein bisschen was von seiner Zauberkunst gesehen. Ihr dürft aber noch mal in die detaillierte Analyse gehen.
Danke Ruth, machen wir. Christian, vielleicht die Entdeckung der Saison, Sancho?
Er spielt auf jeden Fall eine hervorragende Saison für das Alter. Er ist ja erst einmal in der Bundesliga. Und das Entscheidende fand ich aber auch, was Ruh gesagt hat. Vorher war es Götze, der die meisten Vorlagen hat. Jetzt ist Sancho. Beide spielen in derselben Mannschaft. Spricht dafür, dass sie eine Menge Torchancen vorbereiten.
Dann schauen wir doch mal auf diese Szene. Sieht natürlich auch noch schön aus dabei, ne? Felix, so mit Außenriss. Marco Reus hält den Fuß schön hin.
Ein perfekter Abschluss, ja.
Bitte?
Das war ein perfekter Abschluss.
Perfekter Abschluss.
Das sieht so einfach aus. Ne?
War es einfach, Stefan?
Nein, also es war technisch perfekt von beiden. Hier erstmal relativ schnell die Spielverlagerung auf die andere Seite. Und Sancho geht sofort in den Strafraum rein, in die Gefahrenzone.
Sieht erstmal gar nicht so gefährlich aus.
Ja, und dann, wie gesagt, mit dem Außenriss, der Ball springt vorher auf und Reus mit der Innenseite. Also das sind schon zwei Spieler, die wirklich eine außergewöhnliche Technik haben. Keine Frage.
Das war, glaube ich, auch die einzige Lücke, die sich überhaupt in dem Moment geboten hat. Also diesen Ball quer zu spielen, nicht weit zu spielen, nicht in den Lauf zu spielen, sondern direkt parallel zu spielen.
Aber schon in der Überzahl, ne?
Aber die Frage ist, Felix hat es ja vorhin richtig gesagt, umso näher 16er. Es zum Tor geht, muss ich an meinem Gegenspieler dran sein. Und wenn ich als Innenverteidiger nur Reus als Gegenspieler habe, dann darf ich ihm so nah vorm Tor nicht zwei Meter Platz lassen, dann muss ich dran sein, weil Sancho wird, glaube ich, von zwei attackiert. Das sind schon zwei gegen eins.
Wir sehen es.
Er hat nur Reus.
Das ist stark gegen Reus, ne? Oder?
Ja.
Oder nicht gegeneinander, sondern.
Nicht gegen Reus für mich.
Vorher waren sie eigentlich noch ein bisschen enger zusammen und dann verliert
er. Es ist schon richtig, aber es war, glaube ich, die 93. oder 95. Also Minute.
Waren einer weniger.
Also da hast du den Zugriff auch nicht mehr so wirklich. Und man muss auch sagen, die zwei sind außergewöhnlich. Und von daher...
Gar keine Frage. Aber trotzdem,
das ist ein tolles Tor.
93. oder 94. Gerade mit dem, auch mit der Nominierung. Ich sage dir, die sind in Unterzahl. Ist ja richtig. Aber er ist 1 gegen 1. Also er ist nicht 1 gegen 1.
Eigentlich wollte Stefan auch nur sagen, ein Spiel dauert 90 Minuten, manchmal auch ein bisschen länger. Ne?
Ich habe nichts gesagt.
Nein. Übersetze mal, was du sagen wolltest. Vielen Dank für die Analyse. Wir haben noch 3 Euro, ne? Ein bisschen aufpassen heute. Haben wir noch ein bisschen vor uns. Jetzt schauen wir noch mal auf die rote Karte. Also, hast du es im Stadion eigentlich gleich gesehen?
Nee.
Ich war also Bürki geht raus, möchte den Freistoß ausführen.
Ich war noch gerade an den letzten Zeilen schreiben und dann habe ich erst den Tumult gesehen, habe es dann auch erst auf dem Bildschirm gesehen.
So.
Also ich sage, gelbe Karte hätte gereicht. Der wollte es ja nicht. Der hat sich ja selber erschrocken, Ibisevic. Also von daher.
Also er wollte schon den Ball in die Richtung werfen. Also
ja, aber.
Ja, aber nicht auf den Kopf.
Ja, aber er hat sich selber erschrocken. Definitiv. Denkt sich schon auch.
Oh, das muss jetzt auch nicht sein. Ne?
So. Und
in dem Moment war es auch wahnsinnig emotional im Stadion. Es gab vorher schon die gelb-rote Karte. Das 3:2 und es gab vorher schon die ein oder andere Szene. Auch die gelb-rote Karte fand ich war umstritten, weil das erste Gelb war aus meiner Sicht keine gelbe Karte. Und die Elfmeterszenen und das 3:2, das Stadion total voll, wahnsinnig emotional alles. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass der Schiedsrichter vielleicht auch in dem Moment sich auch von diesen ganzen hat mitreißen lassen und dann in dem Moment vielleicht auch überreagiert hat. Ich glaube, wenn er sich in Ruhe nochmal anschaut, würde er auch sagen, Gelb würde in dem Fall reichen.
Das ist Unsportlichkeit.
Ich finde, er hatte eher die Gelegenheit, da hinzugehen, das Video anzugucken. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass ein Schiedsrichter ja auch ein Spektrum hat. Also es gibt Fouls, Leute, die reingeflogen kommen mit Anlauf, mit 3 Meter in der Höhe und die Sohle offen. Das ist dann, wenn das dieselbe rote oder eine gleiche rote Karte ist.
Wie das muss nicht sein.
Also er geht hier mit dem Kopf runter. Gelb, völlig, finde ich auch.
Aber die Frage
ist dann einfach überzogen und dann willst du ein Zeichen setzen. Das war auch noch nicht mal eine Treterei. Also wenn das ganze Spiel nur vergiftet gewesen wäre, dann könnte ich das noch halbwegs nachvollziehen. Also jetzt ist Schluss. Aber das ist für mich keine rote Karte.
Nein, es scheint ja so, er hat sich ja wohl beschwert oder hat den Torhüter ja angerufen. Ich glaube, es ging um Zeitspiel. Er wollte, dass der Torhüter nicht auf Zeit spielt. Ja. Und hat er dann, weil der Torhüter nicht auf ihn gehört hat, hat er den Ball nach ihm geworfen.
Klar. Also war Roman Bürki eigentlich schuld, wolltest du mir gerade sagen. Hat er nicht zugehört, ne?
Dem hätte die rote Karte gehört.
Man hat hier gesehen, der wäre sogar vorbeigeflogen, der Ball. In dem Moment bückt sich der Bürki.
Das ist natürlich alles zusammen.
Das war auch gar keine Absicht von ihm.
Hat der Bürki provoziert wahrscheinlich.
Aber wer hat es denn? Wer hat es
gesagt, bück dich,
wer hat werf dich jetzt ab. Weil der Schiedsrichter hat es ja selber nicht gesehen.
Nee, deswegen hat er ja nochmal Videobeweis. Und hat daraufhin dann die rote gezeigt.
Und hat er
also Ibisevic hätte ich aber gerne im Brennballteam, muss ich sagen. Ja? Doch. Wenn ich mal so ein Team zusammenstelle, Brennball, rufe ich Ibisevic an. Der trifft ja alles.
Du musst für die jüngeren Zuschauer noch mal erklären, was Brennball ist vielleicht.
Der hatten wir doch früher in der Schule.
Ja.
Machen wir in der nächsten Sendung, okay? Mache Taktiktafel und dann erkläre ich das im Detail.
Was machen wir mit Taktiktafel? Brennball.
Ja, du musst doch wissen, wo du stehst.
Ich muss doch nur den Ball fangen, oder?
Versuchen.
Oder dich abwerfen.
Oder mich abwerfen. Oder abhauen.
So, alles sind alle nur bei uns. Ist ja gut, wenn wir hier was zu zu diskutieren haben mit 10 zu 2. Nur alles in allem ein bisschen viel Schiedsrichter, finde ich heute. Wenn du dir das, dieser Spieltag gestern.
Ich kann auch nichts dafür,
dass der Rot ist. Das ist von uns oder der Neu. So. Sondern es ist ein bisschen sehr viel gestern Dinge gewesen, die hätte ich gern. Wir sagen ja immer, wir haben prima Schiedsrichter in Deutschland. Das hätte ich ganz gern, wenn man da wieder ein bisschen die Luft rausnimmt. Auch den Videobeweis, auch das Handspiel. Das geht in eine falsche Richtung. Wir diskutieren dann an der Einzelszene. Der Fußball wird dadurch nicht attraktiver.
Gutes Schlusswort zu diesem Spiel. Ne? Jetzt kümmern wir uns mal um die Bayern. Wenn wir ehrlich sind, haben wir ja alle gedacht, so, jetzt sind sie wieder, ne, genau richtig in der Spur zum richtigen Zeitpunkt. Dann kam dieses Bittere aus am Mittwoch gegen Liverpool. Und der Frust und die Enttäuschung ist riesengroß.
Die große Ernüchterung, sie folgte auf Applaus. Anhaltenden Applaus, Applaus, Applaus von allen Seiten. Zwei Bundesliga-Galas gegen gutklassige Gegner mit 5 bzw. 6 Toren. Davon haben sich die Verantwortlichen, die Spieler und auch Trainer und Fans blenden lassen. Denn die so gewonnene Zuversicht vor dem Rückspiel gegen Liverpool erwies sich als trügerisch.
Die Herangehensweise in dem Spiel am Mittwoch war genau dieselbe wie gegen Gladbach und gegen Wolfsburg, da haben wir 11 Tore geschossen.
Hat es natürlich gefehlt, die Durchschlagskraft nach vorne.
Ein Ticken mehr Mut vielleicht auch hätte uns da gut getan.
Die letzte Spiele, wir haben mehr offensiv gespielt, mit mehr Risik geht auch nach vorne und dann, wir hatten auch mehr Chance.
Der Levi das so empfunden hat, ist es okay. Ich finde, da war jetzt nichts gegen meine Person.
Dennoch, von vorne vom diesmal überforderten Alleinunterhalter Lewandowski bis hinten zum nicht mehr ganz so unantastbaren Megatorhüter Neuer. Alle spürten, wie chancenlos sie letztendlich waren im Spiel des Jahres. Als zuletzt noch gejubelt und applaudiert wurde, glaubten ja viele, der ein oder andere Neuzugang und das Anziehen von ein paar Stellschräubchen würde reichen, um dem Club eine strahlende Zukunft zu bescheren. Aber jetzt, in der großen Ernüchterung, kann es nur eine Schlussfolgerung geben. Der FC Bayern muss sich neu erfinden.
Marcel, wir wollten mal das Wort Umbruch neu umschreiben.
Was also mit neu erfinden? Gut festmachen kannst du es doch an Franck Ribéry. Und ich gebe zu, ich bin auch die ganze Zeit immer so hin und her gerissen gewesen. Du hast ihn über die Jahre gesehen, der hat dir Riesenfreude gemacht, ist eine Art Fußballer. Also sowas wünschst du dir. Dafür gehen Leute ins Stadion. Und irgendwann stellst du fest, die Verletzungen und in der Form ist er auch nicht mehr. Aber komm, da ist noch. Der kann doch mal in dem großen Spiel. Ich war im Stadion, ja. Ich habe das Spiel für die Schweizer kommentiert. Und ich dachte auch, komm, es ist vielleicht der große Abend. Am Abend vorher hatte Ronaldo noch mal seine große Show gemacht. Vielleicht passiert heute noch mal etwas. Und dann stellst du fest, nein, du kannst die Uhr nicht anhalten. Er hat gegen 20-Jährigen gespielt, 22-Jährigen, Trent Alexander-Arnold. Ja. Der hat ihn völlig, aber ohne unfaire Mittel, ganz sauber und sachlich hat er ihm gezeigt, du kommst mit dem Tempo, das du noch spielen kannst, nicht an mir vorbei. Und die Bayern spielten dann immer noch weiter und immer wieder auf die Seite und immer wieder über außen. Dann fehlte der Mut. Liverpool, bevor wir die zur Übermannschaft machen, also die haben 3 wirklich hervorragende Stürmer und sie haben den Van Dijk. Das Mittelfeld sind ordentliche, sehr okay, ordentliche, ne? Arbeiter, aber das ist keine Übermannschaft. Ich glaube nicht, dass Liverpool die Champions League gewinnen wird in der Saison, aber selbst wenn, das ist keine Übermannschaft. Die Bayern sind mit einer Einstellung in dieses Spiel gegangen, die ich nicht begriffen habe, plus mit Spielern, die über ihren Zenit hinaus sind. Und dann macht er noch Manuel Neuer, das will er bis heute nicht einsehen, trifft eine völlig falsche Entscheidung und geht dahin. Und dadurch kriegst du das Gegentor. Und da ist natürlich der ganze Spaß von dem 0:0, wo sie auswärts eine Niederlage verhindern wollten, das ist ihnen prima gelungen. Du musstest natürlich dann mit dem 0:0 nach Hause kommen, umdrehen und sagen, jetzt wollen wir das Spiel gewinnen. Ich hatte viel zu lange, eigentlich bis zum Schluss, nicht das Gefühl, dass die Bayern im Kopf, in der Einstellung da sind, um dieses Spiel zu gewinnen, sondern wie können wir das 0:0 halten, wie lange können wir Fehler vermeiden, wie lange können wir Sané und Mané und Salah und Firmino, wie lange können wir die am Tore schießen hindern. Das war eine mutlose
Aber war es wirklich eine mutlose oder ging nicht mehr? Das ist
die Entscheidung. Ich habe nicht von der ersten Minute an nicht gespürt, dass diese Mannschaft und dieses Stadion jetzt Liverpool zeigt, pass auf, was ihr glaubt in Anfield, das können wir hier auch.
Willis, wie hast du es gesehen? Hast du es auch so gesehen?
Also ich bin nicht oft einer Meinung mit meinem Gegenüber, aber
Marcel, ja.
In diesem Fall gebe ich ihm recht. Es war insgesamt ein, aus meiner Sicht, über beide Teile enttäuschendes Spiel von beiden Mannschaften. Aber vor allem der Auftritt der Bayern war für mich schwer enttäuschend. Aber das war von Anfang an so. Und gut, das kann ich mir nur aus eigener Erfahrung halt sagen. Du machst natürlich alles, um jetzt eine Mannschaft richtig vorzubereiten. Aber du hast Tage, und das war am Mittwoch so eine, wo gar nichts ging. Jeder Bayern-Spieler war irgendwo nicht gut drauf. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das Taktik war. Ich glaube, die hatten einfach schwerfällig gewirkt, sie haben nicht spritzig gewirkt, sie haben, und so Tage gibt es halt, wo du die gesamte Mannschaft, das siehst du dann schon beim Warmmachen, da siehst du schon, oh, was ist da los, die kommen gar nicht richtig in die Gänge, und dann weißt du, oh, das wird schwer heute. Aber das war von Anfang an, wie gesagt, nach so einem 6:0 wie im Wochenende vorher, habe ich erwartet, dass die jetzt quasi Liverpool überrennen, aber das ging ja gleich los, quer, wieder 5 Meter den Ball geschoben. Da war ja überhaupt kein Spirit drin.
Was die Konsequenzen sind und wie groß der Umbruch sein muss, nach nur einem Spot bei uns.
Ein Spot, ne?
Der dauert aber 6 Minuten.
Dann geht es 1:30 jetzt. So, Michael, jetzt bist du dran.
Du bist dran.
Ja, ich möchte Felix Magath und Marcel überhaupt nicht widersprechen. Wir noch
eins. Warte, bist du nicht drauf?
Ach so, doch nicht. Okay, doch nicht. Dann widerspreche ich jetzt.
So, wir sind schon wieder da. Michael kann es gar nicht für sich behalten. Er hat schon weitergeredet, aber
ja, konnte sich natürlich nicht hören. Weiter. Also ich wollte jetzt Felix Magath und Marcel überhaupt nicht widersprechen. Ich wollte nur noch was ergänzen. Ich war in der Woche vor dem Spiel in Liverpool und habe auch mit Jürgen Klopp gesprochen. Und er sagte eben eins zum Thema Taktik. Er sagte, wir müssen eigentlich im Vergleich zum Hinspiel taktisch gar nichts ändern. Aber die Bayern müssen was ändern.
Ja, was hat er damit gemeint?
Und ich versuche es zu erklären. Ah, und der Niko Kovac muss sich da was überlegen. Mein Eindruck aus diesem Gespräch war, dass er fand, dass es unheimlich schwer war für die Bayern, dafür überhaupt ein adäquates Mittel zu finden. Denn in dem Moment, wenn die Bayern offensiv spielen, diese Gefahr, mit diesen starken Stürmern dann ins offene Messer zu laufen und da ausgekontert zu werden, wie wir es ja dann auch nach dem 2:1 und auch gesehen haben, was ja im Hinspiel überhaupt nicht der Fall war, da haben sie ja ein Catenaccio gespielt, das sozusagen hinzubringen, offensiv sagen, nicht anfällig zu werden wegen der starken Offensive von Liverpool, aber auch andererseits, wenn man ein bisschen zurückgenommen spielt, eben nicht genug Druck zu entwickeln, um vorne erfolgreich zu sein. Und dieser Spagat, fand ich, der war bei den Bayern in den gesamten 90 Minuten immer zu spüren. Das war immer sowas wie mit angezogener Handbremse. Und ich würde sagen, Taktik ist das eine, aber die Bayern haben eben auch nicht die Spieler gehabt, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Es ist nicht nur eine taktische Frage gewesen, was ja die Bayern-Spieler dann doch irgendwie so angemerkt haben im Nachhinein.
Aber Michael, was heißt das jetzt für die Zukunft?
Das heißt, dass man natürlich mehr Schnelligkeit, glaube ich, braucht in dieser Mannschaft. Und eine Erneuerung, die ist, das weiß doch, auch bei den Bayern weiß man das natürlich. Man wusste es wahrscheinlich schon Anfang der Saison, dass man da schon hätte was tun sollen.
Aber vielleicht hat man gedacht, der Umbruch muss gar nicht so groß ausfallen nach diesem
aber
Spiel.
Aber ich bin auch nicht so dabei
zu sagen,
dass
muss man umdenken?
Ich würde auch sagen, dass Liverpool jetzt nicht über 180 Minuten überlegen war.
Nein, das hat ja auch
schon gesagt. Aber das, was passieren muss.
Ja, ich mach das mal kurz.
Oh. Da bin ich mal gespannt.
So. Ja, du holst du mal richtig aus jetzt, oder?
Nee. Bayern München hat gar nicht so viel verkehrt gemacht, finde ich. Ja, dass du nicht ins offene Messer läufst gegen so einem Offensivkraft.
Was das Spiel angeht, meinst du?
Ist ja klar. Ich gehe jetzt nur aufs Spiel. Mhm. Sie haben aber 5 Minuten oder 10 Minuten verpennt, genau nach dem 1:1. Als sie das 1:1 gemacht haben, da hätten sie nämlich taktisch etwas verändern müssen, vorne draufgehen müssen, vorne zustellen müssen, ein Pressing zu spielen. Das wäre die Antwort gewesen. Das haben sie nicht gemacht.
Das war's.
Das waren die entscheidenden 5 Minuten im Spiel. Das waren die entscheidenden 5 Minuten.
Also du damals in deiner Funktion als Kapitän hast gesagt, so, jetzt Attacke, ne? Psychologisch im Vorteil, Ausgleich gemacht, drauf.
Genau. Genau
dieses Moment, das hat keiner
versuchen gemacht, aus. Nein, und, das, wo und sie haben ja weitergespielt nach dem 1-1.
Wo ist denn der Effenberg in der Mannschaft? Wo ist, also erstens glaube ich, taktisch, das ist von der Grundeinstellung, dass Kovac das zu vorsichtig ihnen in die Köpfe geredet hat und immer nur geguckt, wir dürfen Mané und Salah und Firmino und Mané und Salah.
Ja, aber das weiß man ja, das ist ja logisch.
Irgendwann ist es dann mal gut. Irgendwann sagst du, pass auf, 0-0, wir müssen etwas machen, wir müssen ein Tor machen. Nicht ins Messer laufen, aber wir müssen was tun. Ich glaube, es war von der Grundeinstellung zu vorsichtig. Das war das Erste. Und das Zweite, genau da war das Stadion plötzlich da, nach dem 1-1. Da hattest du eine Möglichkeit. Wo ist der? Wo sind die Figuren in dieser Mannschaft, die sagen, jetzt geht's los? Und zwar alle. Thiago, viel zu weit hinten, die kurzen Pässe, immer diese kurzen Bewegungen, eine Spiellenkung. Nein. James muss irgendwann mal, muss man wissen, was kann der nicht. Ist das einer für Momente, aber das ist keiner, der dir eine Mannschaft führen kann. Es fehlt an vielem. Es fehlt Ribéry wird ja keine Spiele mehr gewinnen. Möglicherweise in der Liga mal eins mit 2 Aktionen. So, also vom Alter her. Aber auch von den Figuren her. Wo sind diese Mentalitätsspieler? Ja, und das läuft dann alles so, eine Soße läuft dann ab. Und so ging das bis zum Schluss. Das Stadion war das hat ja richtig körperlich wehgetan. Ja. Die Menschen im Stadion, die haben gesessen, das Spiel geguckt. Das war ja nicht so, dass du, gegen einen Gegner und da passiert mal das oder das. Da war kein Pech, da war nichts. Sondern das lief sachlich, fachlich am Ende in Richtung
in die falsche Liverpool
Richtung. Und damit hat er
es. Es geht ja in die Richtung, man fordert ja immer mehr Kreativität, mehr Schnelligkeit, das sind immer die Themen, die jetzt aufgezählt werden bei den Bayern, aber es fehlt dann Autorität. Es fehlt dann Autorität auf dem Platz, ein Effenberg, ein Van Bommel, ein Schweinsteiger, ein Xabi Alonso, die hätten das damals alle anders geregelt und hätten als verlängerter Arm auf dem Platz auch fungiert und entsprechende Zeichen gesetzt. Also ich glaube, das ist aber ein entscheidender Punkt. Aber
Autorität, plus die individuellen Fehler auch. Ja. Die individuellen Fehler muss man auch. Das passiert, überhaupt keine Frage, aber das, was Neuer da passiert ist, das wäre ihm vor 1-2 Jahren nicht passiert. Wir können uns daran erinnern, im letzten Jahr gegen Real Madrid, mit Rafinha der katastrophale Fehler, Tolisso, Sven Ulreich, das häuft sich. Und in solchen Spielen
wird's halt auch
kriegst du da den Stoß. Ne? Und das
ist mit dem Fehler der Seite. Also Rafinha gibt die Innenseite auf, der Ball ist stundenlang unterwegs.
Das ist der viel größere Fehler. Das ist der viel größere Fehler von Rafinha.
Wenn der Manuel aber drin bleibt, ist noch der Süle da, man kommt noch hin. Er sagt, der wäre sofort zum Abschluss gekommen, die Nummer war an der Strafraumgrenze. Der Rafinha, ein Ball ist eine Viertelstunde unterwegs und der gibt ihm die Innenbahn frei. Das muss man dann auch noch mal nachvollziehen.
Aber war das vielleicht nicht der Grund, warum Manuel Neuer in dem Moment rausgeht? Weil er denkt, der Ball spielt über Rafinha, er hat falsch verteidigt und will eingreifen, weil er sagt, den kriegt er im Leben nicht mehr. Auf dem Weg raus merkt er, da sind noch 2 dran. Und dann sagt er,
Und vor ein paar Jahren wäre er rauskommen,
lass doch bitte noch, wie gesagt, noch mal nach vorne gucken. Diese Führungsspieler, fehlen dir die auch im Moment?
Dabei.
Ja, also ich weiß nicht, wie fit er ist, wir können ja mal gucken, ob er irgendwie reaktivieren können.
Es ist doch so völlig unverständlich, warum nie vor der Saison da frisches Blut reinkam. Weil die letzte Saison war doch schon nie so richtig prickelnd. Also,
hat man es verschlafen, sagst du?
Ja, klar. Ja, gut, Uli Hoeneß sagt ja, er wollte das so und er wollte den Spielern ein schönes letztes Jahr gönnen oder
Ahnung. Das kaufe ich ihm nicht ab. Das kaufe ich ihm nicht ab.
Aber selbst wenn, ob der Abschied jetzt für Ribéry so gut ist, dass der um das Stadion rumlaufen muss bei der Auswechslung, weil er da drüben ist, gehört sich jetzt so. Und läuft da dran vorbei
und
guckt und verabschiedet sich auf die Art eigentlich aus jedem Wettbewerb.
International.
Also jetzt in der Liga mal gucken, ob der nochmal groß rauskommt. Robben ist immer wieder, das ist doch klar in dem Alter, dass die Verletzungen dauern länger, die Verletzungsanfälligkeit ist da. Ein Vidal gibst du weg, natürlich war der körperlich lang nicht mehr so. Aber das war so ein Spieler wenigstens, wo du das Gefühl hattest, pass auf, jetzt ist so ein Moment im Spiel, ich glaube, jetzt müssen wir mal was machen. Dann flog einer mal 2 Meter, holte sich die Gelbe ab, aber du hattest irgendein Gespür für jetzt passiert was. Es ist nichts passiert am Mittwoch.
Und dann hast du das Problem, du hast einen Weltklasse-Stürmer, Lewandowski, der nicht mehr bedient wird. null Kreativität im Spiel nach vorne.
Der war nach dem Spiel bedient.
Ja, ja, aber weil James und Thiago sich natürlich mehr auf die Defensive konzentrieren. Über außen kam nichts. Wir schießen uns ein bisschen auf den Ribéry ein, aber Gnabry war jetzt auch nicht so
du kannst die Uhr nicht
im Spiel. Und dann steht natürlich Lewandowski auch, wird von den zwei 1,95 großen Van Dijk und Matip da verhaftet. Dann kommt viel zusammen. Aber trotzdem finde ich, dann ist das so ein Spiel und da spürt man nach 10 Minuten hier, geht nicht, aber wir müssen kämpfen, wir müssen fighten. Und wenn nicht, dann muss ich zwei noch mitnehmen auf dem Weg nach Hause.
Also, wir sprechen gleich nochmal, was für Auswirkungen das für die Meisterschaft hat. Marcel, hast du dir was mit der Uhr gerade gesagt?
Man kann die Uhr nicht anhalten.
Man kann die Uhr nicht anhalten. Hier, komm. Oh. Her damit.
Oh.
So, da müssen wir noch über unseren Bundestrainer sprechen. Oh, der versteht sich gerade richtig gut mit seinem Präsidenten. Also das klären wir alles gleich. Vorher nochmal die Chance für Sie. 100.000 Euro zu gewinnen. Wir drücken die Daumen, sind gleich wieder hier. Hi von Adel und Band, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Wir haben gerade über die Bayern gesprochen, das bittere Aus am Mittwoch gegen Liverpool. Wieler, was bedeutet das für die Meisterschaft jetzt?
Für die Meisterschaft bedeutet das gar nichts. Das ist, wird eine Reaktion geben, heute ist der Gegner Mainz 05. Das wird national keine Rolle spielen. International haben wir ein großes Problem in Deutschland, das haben wir schon mehrfach angesprochen. Allein die Tatsache, dass letztes Jahr Schalke 04 Zweiter geworden ist, spricht dafür, dass die Qualität in den Top 4 vielleicht nicht so stark ist international. Also national wird das keine Rolle spielen.
Also du befürchtest auch keinen Knacks?
National?
Nein. Ja, haben wir nur noch national jetzt.
Ja, nur noch ist ja sauer. Also nur noch ist ja.
Ja, also
sie spielt um die Meisterschaft und sie spielt.
Respektierlich gemeint. Ne?
Also ich glaube auch nicht, dass das national einen Effekt hat.
Ein Problem könnte natürlich sein, möglicherweise das Binnenverhältnis nicht so optimal, wie es dargestellt wird. Also die Kritik von Lewandowski nach dem Spiel an die Taktik von Niko Kovac sehr offen. Mats Hummels ein bisschen versteckt, ein bisschen verklausuliert mit einem vergifteten Kompliment. Nach dem Motto, der Trainer könne nichts dafür, aber wir können kein Gegenpressing. Also unsere Spielweise passt nicht zu den Anforderungen. Das kann auch zum Thema werden.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das keine Auswirkungen hat. Da bin ich mir längst nicht so sicher. Ich meine, dieses Spiel gegen Liverpool war seit der Auslosung im Dezember das große Ziel für eine Mannschaft, die über ihren Zenit in manchen Teilen ist. Und das hat alles zusammengehalten und hat die ganzen Kräfte mobilisiert, was sich auch in der Bundesliga ausgewirkt hat. Jetzt ist dieses große Ziel verloren gegangen. Und ob die, eine Mannschaft, die schon 6-mal Meister geworden ist, ob die es jetzt auch schafft, diese Erfolgsserie, die sie in der Bundesliga gehabt haben, nahtlos und bruchlos und mit diesen einzelnen Tönen, die man da schon gehört hat, tatsächlich fortzusetzen, ist für mich eher eine offene Frage. Also sicher heute glaube ich auch nicht, dass da was passieren wird, aber die haben auch noch 3 schwere Spiele. Sie spielen gegen Dortmund, sie spielen noch gegen Leipzig und sie spielen noch gegen Eintracht Frankfurt. Ich glaube nicht, dass das so ein Selbstläufer wird, dass sie alle Spiele das gewinnen werden. Gedacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Auswirkungen hat.
Das hat aber auch keiner gesagt. Also ich meine, Dortmund macht's gut. Ich hatte keiner gesagt, dass Bayern automatisch Meister wird. Aber sie werden natürlich nicht hingehen und sagen, jetzt haben wir keinen Bock, Meister zu werden und Pokalsieger.
Ja, ja, die Frage ist halt, ob das man noch so präsent in all diesen Momenten noch ist oder ob da einfach auch vielleicht von der Motivation für dieses Ziel, ob das noch so hochgehalten werden kann, wenn die Champions League als verbindendes Element nicht mehr da ist.
Aber die können schon umschalten, oder glaubst du nicht?
Nochmal, heute Abend, das ist keine lustige Veranstaltung. Also Mainz 05, wir alle sagen doch, das wird alles gar kein Problem. Das wissen die Mainzer auch. Für die Mainzer ist das ein vergleichsweise simples Unterfangen heute Abend. Deswegen, ich normal glaubst du es auch nicht von der Qualität des Kaders her. Bei allem, was wir jetzt hier hinterfragen und international, was sie wirklich werden ändern müssen. Aber national müsste das reichen, um zumindest mit Dortmund auf Strecke zu bleiben bis zum Schluss. Und dann sehen wir mal, was es in den wichtigsten Spielen, was dann, wenn es dann drum geht. Aber das heute Abend musst du erstmal abwickeln. Das Loch ist ziemlich tief, in das sie gefallen sind. Also sich von Liverpool zeigen lassen in 2 Spielen, dass du am Ende, du sagst immer das Bittere aus, ja, weil es wehtut. Ja,
auf die Art und Weise.
Aber die Art und Weise, es ist völlig... Das war in sich völlig konsequent. Das taugt für keine Legende. Also da ist kein Ball von einem Pfosten zum anderen, keine Schiedsrichterfehlentscheidung, sondern du bist einfach von einer Mannschaft, die ganz sicher nicht von A bis Z einer der Favoriten ist für die Champions League, bist du völlig sachlich, fachlich nach Hause geschickt worden. Das tut, glaube ich, schon weh. Und damit musst du umgehen und sagen, so, okay, Mund abputzen, jetzt konzentrieren wir uns darauf. Stell dir mal vor, die werden nicht deutscher Meister. Also die Saisonbilanz würde ich dann gerne mal hören.
Ja, die machen wir dann, ne? wenn du Zeit hast. Felix, wenn du jetzt Sportdirektor wärst oder verantwortlich bei den Bayern wärst.
Kann ja jeder.
nein, so weit wollte ich nicht. Wir haben gerade über die Mentalität gesprochen, über Leader. Wie viele brauchen sie denn? Oder siehst du in der Mannschaft noch genügend?
Ja gut, Manuel Neuer ist natürlich einer normalerweise.
Die haben es ja auch schon bewiesen. Ne?
Gar keine Frage. Ich denke, dass wie gesagt, diese Achse, ne, Torhüter, Innenverteidiger, Mittelfeldspieler, Stürmer, dass da wieder mehr Qualität her muss.
Also Torwart, hast du gesagt, der ist da.
Der ist da, ja.
Das heißt, die anderen drei fehlen?
Bitte?
Die anderen drei fehlen?
Das wirkt nicht so stabil. Also ne, nochmal die Innenverteidigung, die Saison.
Hummels wäre einer, Boateng wäre einer, aber wenn du denen sagst, ihr seid nur Zweite, egal wer von euch spielt, denn die einzige Süle.
Ja.
Und Süle, dazu kommen wir noch, Nationalmannschaft. Dass Süle heute schon die Figur ist, die eine Mannschaft führt, das wüsste ich aber.
So. Da bin ich sicher, dass du das wüsstest. Stefan, Mittelfeld?
Ja, Martinez hat das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, aber ist in dem Sinne auch kein Leader. Und die davor spielen als Offensiver, die werden ja immer durchrotiert. Also hast du da auch keinen festen Punkt. Das fehlt schon, eine gewisse Hierarchie, finde ich, fehlt schon bei Bayern München. Das ist schon.
So, fehlt noch der Stürmer, Christian?
Stürmer haben sie ja.
Einen.
Ja, das ist auch. Ja,
aber jetzt haben wir international nicht gespielt.
Wenn
er gut
drauf ist. Hundertprozentig. Ja. Wenn du jetzt guckst, andere Top-Mannschaften,
zum Beispiel?
Wie viele Stürmer? Barcelona, wenn Suarez nicht spielt, wer ist dahinter?
Ich habe keine Ahnung, aber die haben Messi, oder?
Ja. Wollte ich jetzt nur mal sagen. Also, meine,
reicht ja.
Das reicht doch. Ja. Brauchst du keinen anderen.
Die Situation ist sehr schwierig. Ja. Insgesamt, wenn du so Topstürmer in deiner Mannschaft hast, dass du einen zweiten Topstürmer verpflichten sollst, der zweite Topstürmer, den du verpflichtest, mit dem hast du ein Gespräch und einer sagt dann, spiele ich nur, wenn der nicht will.
Ja, aber du kannst ja auch mal dem anderen Topstürmer dann ein bisschen Druck machen, oder nicht?
Ja, aber die Verpflichtung an sich ist ja erstmal das Problem, dass du jemanden hinbekommst, der auf dem Niveau ihn unter Druck setzen kannst. Weil er sagt, ja, wenn Lewandowski da ist, der möchte am liebsten jedes Spiel spielen.
Wenn ich doch Erfolg haben will, muss ich auch mal eine unpopuläre Entscheidung treffen, oder nicht?
Es geht ja nicht um unpopuläre Entscheidung, es geht darum, den Topstürmer dahin zu bekommen mit dem Argument, dass du sagst, der muss ja auch spielen dann. Das heißt,
du meinst, der Stürmer kommt gar nicht erst, oder was
genau,
meinst
das meine
du? Ach so, okay.
Ja. Gut,
wir haben uns eben in der Pause unterhalten über Lewandowski, auch über die Szene in der zweiten Halbzeit, wo es die eine Chance gab, ob der nun in der Luft hängt, die meiste Zeit des Spiels, d'accord. Aber es gibt diese eine Chance in der 55. Minute, wann das war, die kann man dann auf so einem Niveau mit dem Anspruch, den Lewandowski auch immer an sich hat und den man auch an Lewandowski hat, die kann man dann auch, denke ich, auch mal machen. Und diese Frage, wie das ist mit Lewandowski in den großen Spielen, das war ein Moment, wo er hätte zeigen können, wenn das da 2-1 steht durch diese Chance nach diesem Querpass, dann ist das wieder ein offenes Spiel. Es hat nämlich aus meiner Sicht in dem Spiel, wie du zu Recht sagst, das war im Grunde folgerichtig, aber so richtig viel hat aus meiner Sicht trotzdem in dem Spiel selbst nicht gefehlt, um es nochmal zu drehen.
Gut. Also dennoch, ich folge dir bis 100%. Mhm. Natürlich, du holst einen, der möglichst auch sofort, wenn Lewandowski nicht spielt, dir dieselbe Qualität abliefert, der aber ansonsten auf der Bank sitzt, weil Lewandowski möchte alle Spiele machen, weil er ja immer Torschützenkönig werden will. So, aber das ist die Krux, die ein großer Verein immer haben wird. Juventus ist da ziemlich weit, wie ich finde. Da spielt Ronaldo und der Dybala ist ein super junger Stürmer, der sitzt erstmal draußen und kommt dann rein. Aber du siehst, das ist die Zukunft. Also wenn du richtig oben mitspielen willst, wird es dir gelingen müssen, einen zu finden, der auch noch die Demut hat zu sagen, okay, ich werde nicht hier gesetzt sein, sondern das ist erstmal Lewandowski, ich bin so ein Stück dahinter, aber ich werde meine Zeiten, meine Spiele kriegen. Sie haben weder auf den Außenpositionen, also haben wir gesagt, wir haben doch Gnabry und Coman, der Umbruch ist doch schon da. Das heißt aber, Gnabry das sind zwei Leute. Coman. Ja. Und Coman und Gnabry. Denn Robben und Ribéry werden dir in Zukunft nicht mehr helfen. Das heißt, auch da hast du niemanden dahinter. Außenverteidigerposition, okay, das werden sie jetzt machen mit Pavard und Hernandez, ja, die innen spielen können und außen spielen können. Aber im Mittelfeld, Thiago ist ein wunderbarer Kicker, aber wenn du mir sagst, das ist ein Mannschaftsführer, nie im Leben. Und James, wie gesagt, der wird erstmal mit sich selber klarkommen müssen, weil dem aufgefallen ist, dass jetzt Zidane Trainer ist wieder. Und der hat ihn nicht besonders gemocht. Er ist unter anderem deshalb ausgeliehen worden, weil Zidane gesagt hat, ich kann mit dem nichts, mit dessen Art Fußballspielen nichts anfangen. Das wirkt auch so jungenhaft, aber nichts, wo sich eine Mannschaft dahinter versammeln kann. Also es sind die Leader-Geschichten sind, dann sind es Positionen, die nicht besetzt sind. Und immer nur zu sagen, pass auf, wir können Lewandowski keinen hinten dran stellen, sonst hat er Druck. Oder der andere will immer spielen. Leute, wir reden nicht über in der Liga unter die ersten vier kommen, sondern wir reden darüber, wir wollen Champions League zumindest bis Halbfinale kommen. Das wirst du bei der jetzt Konkurrenz, wie du sie heute hast, frag mal, wie viele bei Manchester City auf der Bank sitzen, wenn die anderen aber spielen.
Die haben halt auch national eine andere Konkurrenz. Ja. Das Problem hat halt Bayern im Grunde sich selbst geschaffen, dass das national halt
es immer
die
reicht.
Letzten Jahre keiner da war, der so überhaupt nur annähernd. Ja, ja.
Und so reicht es immer mit dem Kader und dann kann der Müller mal vorne spielen, aber, und mal seitlich spielen und mal Zehner spielen.
Diesmal ist es ja anders. Geht, ne? Alles. Also, wir werden es weiter beobachten. Bleibt spannend. Ne? Wir haben noch was Schönes gleich.
Menge Holz, die da.
Ja, wir haben noch was Schönes gleich zur Nationalmannschaft. Vorher gibt es erstmal die Quoten für das Spiel der Bayern und alle Informationen heute Abend. Heimspiel gegen Mainz und Sarah Valentina macht das für Sie. So, danke, Sarah Valentina. Wir haben noch ein kleines Bonbon für Sie. Für die Nationalmannschaft. Joachim Löw, da kommt es nicht raus aus den Schlagzeilen. Erst die Ausbotung der drei Weltmeister, dann die Pressekonferenz, haben Sie sicherlich alles verfolgt. Und jetzt kriegt er noch vom eigenen Präsidenten einen auf den Deckel. Aber Jogi Löw bleibt da ganz cool. So schaut's aus.
Ein Mann geht seinen Weg, unbeirrbar, unbelehrbar.
Für mich war es so gut und das war mir das Allerwichtigste.
So schaut's aus. Drei Weltmeister mal eben abserviert in wenigen Minuten.
Die Zeit ist eigentlich auch kein Indikator über die Qualität eines Gesprächs. Ich plane ohne sie.
Basta. Und der DFB-Präsident ist der Letzte, den ich in meine Pläne einweihe. Klar?
Warum wir manche Leute nicht informiert haben, glaube ich, das habe ich jetzt einfach erwähnt. Der Kreis war so klein.
Und da gehört der Reinhard einfach nicht dazu. Allerdings reagiert der Präsident jetzt irgendwie ein bisschen nachtragend. Ich glaube, dass es klug gewesen wäre, schon am Tag der Entscheidung der Öffentlichkeit zu vermitteln, warum man jetzt einen anderen Weg gehen will.
Dass es Kritik gab und jetzt vielleicht auch gibt, okay.
Ein Mann kreist um sein eigenes Ego und da fühlt er sich wohl.
So ein bisschen Interpretationsjournalismus.
Genau, aber Löw interessiert am Ende nur Löw.
Und das ist mir wichtig und nicht, was jetzt Öffentlichkeit oder Medien von mir erwarten.
Eine Prise Arroganz. Man könnte fast meinen, er hätte letztes Jahr den WM-Titel verteidigt. So schaut's aus.
Herr Michael, Arroganz oder cool oder wie würdest du es beschreiben?
Also ich war nicht bei der Pressekonferenz, ich war zeitgleich dann kurz danach bei Jürgen Klinsmann, der sich da auch vorgestellt hat und ein paar Sachen dazu gesagt hat. Mein Eindruck war, dass er mitgenommen wirkte, gerade am Anfang der Pressekonferenz, dass er gemerkt hat, dass sich da vielleicht doch was verändert hat, auch stimmungsmäßig verändert hat. Im Laufe der Pressekonferenz war mein Eindruck, wurde das Ganze wieder sicherer. Von den Argumenten her kann ich eigentlich nicht folgen, muss ich sagen. Also in vielerlei Dingen. Ich denke, man muss drei Sachen unterscheiden.
Wo kannst du nicht folgen?
Naja, ich finde, man darf auch nicht alles durcheinander schmeißen. Ich denke, es geht darum, das eine Thema ist das Thema Erneuerung. Der zweite Punkt ist der Zeitpunkt dafür. Und der dritte Punkt ist die Außenwirkung, was Stilfragen angeht. Ich glaube, keiner hat ein Problem damit und jeder weiß, dass Mannschaften sukzessive erneuert und verjüngt werden müssen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ich glaube, da gibt es allgemeine Zustimmung. Die zweite Frage ist dann der Zeitpunkt und die Endgültigkeit. Normalerweise, vielleicht können Sie zustimmen oder ablehnen, zu sagen, im Zeitpunkt der Veränderung gibt es normalerweise zwei ideale Punkte. Zum einen nach einem großen Erfolg oder nach einem großen Misserfolg. Das ist beides nicht passiert. Und, sondern es wurde die gleiche Linie fortgefahren.
Also das war der erste Fehler, sagst du?
Das war die erste Fehleinschätzung. Und das zweite ist die Endgültigkeit. Ich denke, auf der einen Seite war das Leistungsprinzip in weiten Teilen vor der WM ausgehebelt für die Jungen. Die konnten tun und lassen, was sie wollten und kamen nicht rein. Jetzt ist ein Leistungsprinzip ausgehebelt für die Älteren. Ich bin da ganz bei Marcel, wenn du sagst, also dass du Süle zum Beispiel jetzt noch nicht als den Führer einer Innenverteidigung oder einer Defensive siehst.
Und du hilfst
ihm
auch nicht.
Man muss sich nur mal vorstellen, der verletzt sich im nächsten Jahr.
Dass Süle sich jetzt entfalten kann, weil die Weltmeister nicht mehr da sind.
Naja, hoffentlich halten sich die Gegner dran.
Moment,
also die werden gegen Holland spielen, die werden gegen Serbien spielen. Ja. Wenn der Wind von vorne kommt und der ist gewohnt, in Bayern immer einen von diesen überalterten Säcken um sich herum zu haben,
die ihm helfen.
Und die Situation ist jetzt so, dass diese Jungen jetzt auch nochmal diese Geschichte auch noch zu tragen haben. Es wird jetzt auch nicht natürlich auch so sein, man schaut nicht nur auf die Ergebnisse, man schaut auch darauf, spielen die denn gut? Also jetzt müssen die jetzt auch sofort was leisten. Die tragen diesen Rucksack mit. Und nur eins, das ist die allerletzte, die Frage des Deals. Das merkt man doch natürlich. Jeder, der das erlebt hat, mit Müller, mit Boateng, mit Hummels, drei Spieler, die so viele Verdienste in den letzten Jahren gezeigt haben. Ja, und dann fragt sich jeder, möchte man selbst so behandelt werden, in wenigen Minuten überfallmäßig dann zu sagen, endgültig, das möchte natürlich kaum jemand. Ja, das sind so die drei Dinge, finde ich, um die es geht.
Ja, du hast ja recht, aber Dankbarkeit ist immer so ein...
Nicht Dankbarkeit.
Fußball
ist ein schwieriger Begriff. Es hätte nie sein dürfen, dass die auf alle Fälle spielen, egal wie sie in Form sind. Hummels war eine ganze Zeit lang völlig außer Form. Boateng war permanent verletzt.
Und
Müller hatte sich irgendwo in den Tiefen des Raums verloren. So, deswegen, dass du dann sagst, Verdienste, Weltmeister, ihr spielt. Das geht auf gar keinen Fall. Aber zu sagen, so, vom Zeitpunkt jetzt, nie mehr. Wir reden über 29-Jährigen und 32-Jährigen. Also... Da müssen wir es aber
das richtig dick haben
dahinter. Wieder, da hätte er natürlich, wie er sagt, nach dem Turnier im Sommer mit den dreien zusammensitzen müssen und quasi die gelbe Karte zeigen. So, du Leute, pass auf, das war nicht das, was ich von euch erwarte. Ja. Ihr müsst schon ein bisschen mehr.
Und wenn nicht, seid ihr auf der Bank. Und damit hat es sich. Dann ist die WM vorbei. Wir haben Toni Kroos, den habe ich gesehen in Madrid gegen Ajax. Das ist ein Schatten seiner selbst zurzeit. Das ist ein Gesicht der Krise bei Real Madrid. Ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Der ist aber unantastbar im Moment. Und Manuel Neuer haben wir eben gehabt. Ich schätze den über alles und den jetzt zu rasieren, wäre ja idiotisch. Aber er macht Fehler. Ter Stegen macht super Spiele. Irgendwann, hallo, knock, knock.
Nach welchen Kriterien geht das hier?
Also angreifbar ist die Sache enorm. Und nochmal, jetzt spielen die gegen Serbien. Die waren mal eine Zeit lang Fallobst. Die haben sich wieder ein bisschen stabilisiert. Und danach geht es gegen unsere holländischen Freunde. Wenn das in die Binsen geht, die Diskussion ist noch lange nicht vorbei über das, wie es gelaufen ist. Und da ist Stilfragen und eben diese Endgültigkeit.
Also die liegt doch... So, Christian, jetzt sag du endlich mal was. Entschuldigung, Marcel.
Ich finde... Die WM, der Ausgang der WM, der kam mir jetzt nicht so brutal überraschend.
Unerwartet.
Ich glaube, das letzte Mal, dass wir mit der Nationalmannschaft gewonnen haben, seit Oktober 2017, war das grandiose Heimspiel gegen Saudi-Arabien zu Hause, gegen Leverkusen. Davor haben wir kein Spiel gewonnen. Gegen Frankreich nicht, gegen England nicht, gegen Spanien nicht und gegen Brasilien nicht. Das heißt, und da wurde schon diskutiert und dann haben sie mit voller Kapelle gegen Saudi-Arabien, um die Stimmung in die richtige Richtung zu bringen. Das Spiel war nichts. Dann kam die WM, wo du gesagt hast, wow, es geht genauso weiter. Das heißt, die Eindrücke hast du ja schon über ein halbes Jahr gehabt, wie sie Fußball gespielt haben. Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, die Leistung, die ich von euch gefordert habe, die habt ihr nicht gebracht und jetzt ist Zeit. Du hast für mich einen unwichtigen Wettbewerb wie diese Nations League, wo du sagst, jetzt geben wir den Jungen die Chance zu zeigen.
Ja, den finden wir alle nicht toll, den Wettbewerb.
Aber du hast die Möglichkeiten, er hat es ja im Confed Cup auch gemacht. Also du sagst, jetzt sind andere an der Reihe, sie geben die Möglichkeit. Aber du sagst diesen etablierten Spieler, du sagst, du bist von ihrer Leistung normalerweise überzeugt. Jetzt müsst ihr euch hin anstellen und ihr müsst da in eurem Heimatclub müsst ihr die Leistung wieder bringen, dass ich sage, ich kann auf euch zurückgreifen. Dann entscheidet sich, sind die Jungen gut genug oder nicht. Und jetzt der Fall mit Süle und Jogi Löw hat es heute, glaube ich, in der Welt auch gesagt. Jetzt muss ein Süle die Verantwortung übernehmen.
Süle und Rüdiger, die beiden, sind scheinbar jetzt gesetzt.
Kimmich. Boateng. Kimmich. Ja, aber jetzt pass auf. Süle übernimmt die Verantwortung in der Nationalmannschaft. Hör doch mal zu.
Ich sitze hier in der Flügelzange, merkst du das heute? Ist ein bisschen schwierig für mich hier mit meinen Ex-Jungs.
Süle soll jetzt die Verantwortung oder mehr Verantwortung in der Nationalmannschaft übernehmen mit der Begründung, dass Mats und Jerome nicht mehr da sind. Mhm. Ja, das ist jetzt 10 Tage, dann kommt er nach Hause und dann sind die zwei wieder da und sagen, wo es lang geht. Also er geht in die Verantwortung, kommt zurück und stellt sie wieder hin und lässt sie wieder sagen.
Muss ich wieder hinten anstellen, wolltest du sagen.
Und das Zweite ist ja, du musst ja auch ein Typ dafür sein. Es gibt ja Spieler, wie Stefan vorhin gesagt hat, Martinez ist für mich ein Leader in Form von, der geht voran, der gewinnt dir die Zweikämpfe, der macht fast alles richtig, aber er ist nicht der Typ, der, wie wir nehmen ja immer gerne das Beispiel Stefan, der die Mannschaft dann auch verbal anführt. Und das kriegst du ja nicht einfach als so einen Spieler reingeprügelt. Das hat auch was mit dem eigenen Charakter zu tun. Also ich finde das eminent schwierig. Und du hast dir selber eine Baustelle geschaffen, weil er sagt auch selber, es ist hypothetisch, was in einem Jahr ist. Ja, genau. Aber wenn es nicht läuft, hast du dir die Chance weggenommen.
Und das Schlimme ist, weißt du, der Präsident mischt jetzt auch immer noch ein, ne? Und kritisiert den Bundestrainer. Den Streit oder den Twist besprechen wir gleich nochmal nach und zu immer pur Lunchtime mit ihrem Gastgeber Jochen Schulz. Der verrät Ihnen jetzt schon mal, was er alles Schönes im Programm hat. Hi von Adel und Ben, wir sind nochmal zurück. Live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Haben ja gerade über den Bundestrainer gesprochen und der DFB-Präsident hat sich auch noch mal geäußert, Ruth.
Ja, schauen wir uns doch noch mal gemeinsam das Zitat in aller Ausführlichkeit an. Reinhard Grindel hat nämlich Folgendes gesagt. Ich glaube, dass es klug gewesen wäre, schon am Dienstag, eben am Tag der Entscheidung, im Rahmen einer Pressekonferenz persönlich einerseits die Wertschätzung für die Spieler deutlich zu machen und andererseits der Öffentlichkeit zu vermitteln, warum man jetzt einen anderen Weg gehen will. So überzeugen wir das eben in der Pressekonferenz gemacht hat. Heute allerdings, das will ich noch erwähnen, hat Reinhard Grindel der dpa gegenüber gesagt, dass das nicht als Kritik an Jogi Löw zu verstehen ist. Er hätte ja selbst auch auf die Idee kommen können, so eine Pressekonferenz anzuberaumen.
Aha, okay. Wie kommen wir denn bloß drauf? Haben wir gesagt, dass es Kritik ist?
Wie kommen wir denn bloß drauf, dass das Kritik gewesen ist? Also die Außendarstellung des DFB-Moment ist schon super. Ne? Also eine Geheimmission nach München, dann ist alles erledigt im Grunde genommen und dann kommt der Präsident und macht das Feuer nochmal an. Also, dabei müssen wir uns Sorgen machen, dass wir hier nicht von den Holländern rasiert werden.
Was liegt da im Argen zwischen dem Präsidenten und Joachim Löw?
Ist keine Kritik. Also eine Entscheidung, drei solch verdiente Altmeister des Sports so zu verabschieden, wenn die nicht mit der obersten Führungsspitze abgesprochen ist, dann verstehe ich das Binnenverhältnis nicht. Kann ich nicht nachvollziehen.
Michael? Und das klang ja auch in der Pressekonferenz auch, ich hoffe, ich überinterpretiere das jetzt nicht. Es ging ja auch darum, dass es ihm, dem Bundestrainer vor allen Dingen, als Beweggrund, warum er den Präsidenten nicht persönlich informiert hat, was ja dann über Oliver Bierhoff dann irgendwie über Umwege und nicht direkt passiert ist kurz vorher, dass das intern bleiben soll, dass es nicht an die Öffentlichkeit durchgesteckt wird. So war das zu interpretieren, dass man niemanden einweihen wollte.
Und damit Grindel zu den Zeitungen geht und sagt, was da
für so wie ich das verstanden habe, bei aller Vorsicht, war das ein Argument, warum diese Information nur innerhalb der sportlichen Leitung beziehungsweise bei Oliver Bierhoff bis um 9:30 morgens angesiedelt war.
Ja, weil Olli der Einzige war, der sein
Handy
anhatte.
Und dass darüber der Präsident alles andere als erfreut ist, in so eine zentrale Entscheidung, wo es auch um die Außenansicht und um die Wertschätzung allerdings und das Ansehen des DFB natürlich da eine große Rolle spielt, nicht informiert zu sein, dass er darüber nicht amused ist, das kann ich sehr gut verstehen.
Die nächste Delegation zu einem Turnier wird kleiner sein, nehme ich an. Also da fährt nur die sportliche Leitung und der Rest.
Lass uns das nächste Woche besprechen, Marcel. Ja. Ne? Dann haben wir ja sowieso das
Mannschaftswochenende. Bist du wieder da?
Ja. Holland aber erst abends. Ruth, wir haben noch.
Na klar, wir haben wie immer noch.
Wir haben hier gut eingezahlt. So.
Das stimmt, ihr habt schon gut eingezahlt. Und jetzt gibt es auch noch wie immer Spenden. Und zwar einmal vom VSG Oppin. Uwe grüßt alle Fans und von den Spreewälder Jungs. Vielen Dank. Check24 verdoppelt wie immer die Spenden. Und unsere Frage der Woche wollen wir natürlich auch nicht vergessen. 41% haben in unserem Live-Voting dafür gestimmt, dass der BVB jetzt die Vorteile im Titelkampf hat. Und 59% dagegen. Wollen wir natürlich noch Ihre Meinung hören am Superfon, liebe Zuschauer.
Was heißt Sieg des Willens? Erstens finde ich es äußerst peinlich, dass Dortmund 9 Punkte verspielt hat. Und zweitens, wo bleibt denn mal das Wort BVB-Dusel?
Ich möchte ganz klar sagen, dass der BVB jetzt einen psychologischen Vorteil hat. Es war wirklich eine willensstarke Leistung und in der zweiten Halbzeit hat man die Gier nach der Meisterschaft förmlich gerochen.
Es bleibt ein Kampf auf Augenhöhe und somit kann man auch nicht von Vorteil für die Dortmunder sprechen. Sie müssen ihre Chancen, auch wie gestern in Berlin, wesentlich mehr nutzen. Sonst wird es am Ende doch nichts mit der deutschen Meisterschaft.
Borussia Dortmund hat durch das gestrige Vorlegen überhaupt keine Vorteile, denn der FC Bayern wird heute Abend grandios nachlegen.
Wer den Vorteil hat, wird sich dann entscheiden, wenn die Bayern und die Dortmunder direkt aufeinandertreffen.
So, 8 Spieltage haben wir noch. Dann können wir ein endgültiges Fazit ziehen.
Ja, wir hatten ja heute so viele schöne Themen, muss ich sagen. Ob es jetzt Nationalmannschaft war, Bayern München, internationaler Fußball. Aber eines vergessen wir, weil die einzige Mannschaft, die uns wirklich würdig vertritt, ja, ist Eintracht Frankfurt. Und das kommt hier viel zu kurz, das ist meine Meinung. Nicht nur aufgrund der Choreo, ja.
Ich war letzte Woche da.
Ja, 20 Jahre. Ja, aber 20 Jahre katastrophales Abschneiden in der Euroleague und Frankfurt hält wirklich die Ehre hoch und ich muss sagen, wirklich fantastisch.
Und spielen richtig gut.
Ja, richtig, dabei. Richtig gut.
Also, ist angekommen, Stefan. Ja. Felix, wo sehen wir dich in Zukunft? Wo sehen wir dich in Zukunft?
Du bist wieder hier.
China oder Deutschland? Oder?
Mehr hier in Deutschland.
Ja?
Ja, ja. Ja?
Greifst du mal an?
Bitte?
Greifst du noch mal an?
Kann sein, das weiß ich nicht.
Gut, wenn du gefragt wirst, gerne. Alles klar. Ja, danke schön, das war's für heute. Danke an euch alle. Alles Gute. Und danke, Harvey und Ben. Nächste Woche Nationalmannschaft. Nochmal ganz ausführlich. Jetzt geht's weiter mit Jochen Stutzki, Pur Landstein. Viel Vergnügen, schönen Sonntag. Tschüss.